Grüß Gott und guten Abend, liebe Freunde von Radio Horeb und Radio Maria Südtirol. Schön, dass Sie heute Abend wieder mit dabei sind. Der heutige Abend, die Sendung bei Credo, ist wieder ganz der Heiligen Schrift gewidmet. Ganz genau schauen wir heute ins Neue Testament auf den Brief des Apostels Paulus an die Galater. Ein ganz kurzer Brief, in nur 6 Kapiteln ist er schon zu Ende und dennoch ein sehr aussagekräftiger Brief. Und wir haben heute schon die 3. Sendung über diesen kurzen Brief. Das zeigt auch die Tiefe und das viele, was man über diesen Brief sagen kann. Wir möchten ihn heute abschließend in dieser 3. Sendung noch besser kennenlernen, das, was der Apostel Paulus uns hier zu sagen hat. Nicht nur der jungen Kirche damals, sondern auch uns. Ich freue mich, dass ich heute Abend wieder Professor Dr. Lothar Wehr aus Eichstätt begrüßen darf. Er ist dort Professor für neutestamentliche Wissenschaft an der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt. Guten Abend, Herr Professor.
Guten Abend, Herr Sonneborn.
Vielen Dank, dass Sie heute wieder Zeit haben. Sie haben schon 2 Sendungen mit uns bestritten zu diesem Thema und viel Interessantes gesagt. Bevor wir jetzt in diese abschließende Phase eintreten, der Erläuterungen zum Brief, würde ich Sie bitten, Herr Professor, dass wir nochmal kurz Rückblick halten auf das, was in den vergangenen Sendungen schon war, um ein bisschen den Anschluss zu bekommen.
Ja, gerne. In der ersten Sendung hatten wir uns befasst mit der Gemeindegründung in Galatien. Nicht? Das ist also die Gegend, hatte ich damals gesagt, um das heutige Ankara herum. Das ist also die Gegend, in der die galatischen Gemeinden, das sind mehrere Gemeinden, anzusiedeln sind. Dann hatte ich etwas gesagt zur Entwicklung dieser Gemeinden. Es sind von außen judenchristliche Wanderprediger in die Gemeinde eingedrungen, haben dort Verwirrung gestiftet, wollten diese heidenchristliche Gemeinde wieder auf das jüdische Gesetz verpflichten, auf die Beschneidung. Und dagegen wehrt sich nun Paulus. Er will die Gemeinde davon abhalten, diesen judenchristlichen Wanderpredigern zu folgen, diesen streng judenchristlichen Predigern. Und beim ersten Mal hatten wir uns auch mit dem Präskript, also mit dem Beginn des Galaterbriefes befasst. In der zweiten Sendung ging es dann um das erste Kapitel, um die biografischen Angaben des Paulus. Er berichtet da von seiner Verfolgertätigkeit, von seiner Berufung durch Christus und seiner Unabhängigkeit von den anderen Autoritäten im Urchristentum, von den anderen Aposteln. Er ist nur ganz kurz mal in Jerusalem gewesen, sonst war er außerhalb Judäas. Er ist eben nicht von Menschen belehrt worden, auch nicht von Aposteln, sondern er ist von Christus direkt berufen. Das macht seine Autorität aus. Er ist von keinem Menschen abhängig. Das sind so die wesentlichen Aussagen gewesen im ersten Kapitel.
Also zunächst mal der die Gemeinde verfolgt hat, die junge christliche Gemeinde, und der jetzt eigentlich genau das Gegenteil tut, als was er vorher getan hat, nämlich er sagt ihnen halt nicht zum Judentum. Und jetzt kommt ja heute eine ganz interessante Sache, das Apostelkonzil oder Apostelkonvent, wie man das auch nennt, wo er dann doch mal nach Jerusalem hinaufgeht. Nicht? Sie haben jetzt gerade gesagt, er war eigentlich direkt von Christus berufen. Das war so der Ausdruck der Echtheit seines Evangeliums, das er verkündet, und heute geht er dann doch hinauf. Also das wird heute ganz interessant, dieses Zusammentreffen dann zu hören. Jetzt Ihr Vortrag, Herr Professor Wehr.
Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, ich möchte heute zunächst nochmal anknüpfen an das, was ich letztes Mal gesagt habe. Auf das Damaskus-Erlebnis des Paulus will ich nochmal etwas näher eingehen. Dann will ich mich eben, wie gerade Herr Sonneborn sagte, dem Apostelkonvent zuwenden. Vielfach spricht man auch vom Apostelkonzil, nicht? Aber es ist kein eigentliches Konzil, es gehört nicht in die Reihe der kirchlichen Konzilien, sondern es ist noch eine Versammlung der Apostel, also in der Anfangszeit der Kirche, auf der man eine wesentliche Entscheidung getroffen hat. Und dann will ich zum Schluss noch eingehen auf die Geisttheologie des Paulus, die sich auch im Galaterbrief zeigt, und da noch eine Stelle aus dem 4. Kapitel des Galaterbriefes kurz vorstellen. Wir haben den Bericht des Paulus über seine Berufung gelesen und gesehen, wie gründlich dieses Ereignis das Leben des Apostels veränderte und wie es ihn zu einer anderen Auffassung vom jüdischen Gesetz geführt hat. In erster Linie verfolgte Paulus aber im ersten Kapitel des Galaterbriefes die Absicht, seine Unabhängigkeit von den Jerusalemer Aposteln zu demonstrieren. Er wurde unmittelbar von Christus berufen. Er ist nicht von anderen Christen, auch nicht von den Aposteln, über die zentralen Inhalte des Glaubens belehrt worden. Ihm ist vielmehr in der Begegnung mit dem Auferstandenen klar geworden, dass Gott auf Seiten des Gekreuzigten ist, dass Gott Jesus auferweckt hat und dass deshalb die Verkündigung der Christen im Recht ist. In dem Moment, als Paulus Christus wahrgenommen hat als lebendig, da wusste er, dass Gott auf der Seite Christi ist. Denn nur Gott hat die Macht, Tote aus dem Tod aufzuerwecken ins Leben. Was Paulus also als Verfolger bekämpfte, die Aufnahme von Heiden in die Kirche, ohne dass diese auf das jüdische Gesetz und insbesondere die Beschneidung verpflichtet wurden, genau dies ist richtig und entspricht dem Willen Gottes. Zugleich hat ihn Christus bei Damaskus zum Missionar, gerade der Heiden, berufen. Paulus sollte also genau an dem Werk aktiv mitwirken, das er bisher bekämpfte. Bedeutsam ist, und das möchte ich noch ergänzend zu den Ausführungen vom letzten Mal sagen, dass Paulus sein Damaskus-Erlebnis, also die Begegnung mit dem von Gott auferweckten Herrn, zeitlich und räumlich genau in sein Leben einordnen kann. Er nennt uns zwar keine absolute Zeitangabe, also eine Jahreszahl, etwa das Regierungsjahr eines römischen Kaisers, aber er kann das Erlebnis relativ in sein Leben einordnen. Er sagt, was er 2 Jahre danach getan hat, dass er nämlich wieder nach Damaskus zurückkehrte, nachdem er zuvor eine Zeit in der Arabia, also in dem Gebiet der Nabatäer, nicht des heutigen Jordanien ungefähr, verbracht hat. Es handelt sich also bei der österlichen Begegnung des Paulus mit Christus um ein ganz bestimmtes Ereignis in seinem Leben. Dass Christus wirklich auferstanden ist, hat Paulus ganz konkret erfahren. Er ist nicht durch längeres Nachdenken darauf gekommen, auch nicht durch Diskussion mit Christen. Ihm ist in einem Moment alles klar geworden. Nicht durch einen eigenen Geistesblitz, sondern durch ein Handeln Gottes, eine Offenbarung Gottes, wie Paulus sagt, also ein göttliches Eingreifen in sein Leben. Das ist wichtig auch für unseren Osterglauben. Nicht? Paulus ist wirklich zum Osterglauben von Gott bewegt worden, er ist überwältigt worden. Er ist eben nicht allmählich darauf gekommen, dass es sein könnte, dass Christus auferstanden ist, sondern er hat wirklich diese Christusbegegnung gehabt und da war ihm das dann alles klar. Und das hat er an einem ganz bestimmten Ort, nicht bei Damaskus, und zu einem ganz bestimmten Zeitpunkt in seinem Leben stattgefunden. Dies ist alles unabhängig vom Galaterbrief jetzt wichtig für die Frage nach der Glaubwürdigkeit der Osterbotschaft. Gelegentlich wird heutzutage versucht, die Ostererscheinungen psychologisch zu deuten, etwa als Ergebnis von Trauerarbeit oder als Einbildung. Doch wenn man sich die Osterzeugen anschaut, die uns aus der Bibel bekannt sind, dann sieht man, dass es ganz unterschiedliche Menschen sind. Menschen, die auch ein sehr unterschiedliches Verhältnis zu Jesus hatten. Darunter sind Feinde der Kirche wie Paulus, Skeptiker wie Jakobus. Er gehörte zu den Verwandten Jesu, die ihm, wenn man von Maria absieht, während seines öffentlichen Wirkens skeptisch gegenüberstanden. Menschen, die wie Petrus Jesus gegenüber schuldig geworden sind und viele andere. Diese unterschiedlichen Menschen, die auch sehr verschieden zu Jesus standen, sodass man gar nicht ein einzelnes psychologisches Modell auf alle übertragen könnte. Alle diese Menschen haben den Auferstandenen gesehen, sind Zeugen für die Auferstehung, dafür, dass Christus lebt. Und immer war es ein überraschendes Eingreifen Gottes in ihr Leben, dass sie Christus auf einmal gesehen haben, dass sie erkannten, Gott hat Jesus von den Toten auferweckt. Die ersten Osterzeugen sind also glaubwürdig. Dies ist wichtig, denn nur durch sie haben wir den Glauben, dass Christus den Tod für immer besiegt hat, bis heute bewahren können. Dies ist die frohe Kernbotschaft unseres Glaubens. Christus ist auferstanden und dies ruht auf dem Zeugnis der Apostel. Und Paulus ist eben derjenige, von dem wir also auch selbst Zeugnisse darüber haben. Paulus geht es aber im Rahmen des Galaterbriefes nicht darum, Zweifel am Osterglauben zu zerstreuen. Den Osterglauben haben weder die Galater noch die strengen judenchristlichen Wandermissionare, die die Gemeinde verwirren, bestritten. Paulus geht es um die rechte Deutung der Auferstehung. Durch sie ist eine heilsgeschichtliche Wende eingetreten, sodass jetzt von Gott her ein neuer Weg zum Heil eröffnet ist. Der Weg des Glaubens, an den Gott der Tote lebendig macht. Das Gesetz hat als Mittel zum Heil ausgedient. Ja, so kann Paulus jetzt auch sagen, das Gesetz hat diese Funktion nie erfüllen können, da der Mensch aufgrund seiner Schwäche gar nicht in der Lage ist, das Gesetz vollständig zu erfüllen. Dies ist Paulus aber erst nach seiner Berufung aufgegangen. Nicht? Vorher hat er sich noch für die Gesetzesfrömmigkeit eingesetzt. Aber im Rückblick sieht er die Schuldverfallenheit der Menschen radikaler als jemals zuvor. Und aus dieser Situation rettet allein Christus, der für die sündigen Menschen gestorben ist und dann von den Toten auferstand. Die Rettung des Menschen kommt also durch Christus, nicht durch das Gesetz. Paulus hat diese Erkenntnisse also, so betont er in Galater 1, nicht durch Menschen gewonnen, sondern durch ein Eingreifen Gottes in sein Leben. Dies wird dadurch bestätigt, so Paulus, dass er erst nach 2 bis 3 Jahren nach Jerusalem ging, um Petrus kennenzulernen. Mehr nicht, das habe ich letztes Mal schon gesagt, er wollte nur Petrus kennenlernen, er wollte sich nicht belehren lassen von ihm. Bei der Gelegenheit hat er sich nur 2 Wochen dort aufgehalten und außer Jakobus keinen anderen von den Aposteln gesehen. Es habe also nicht einmal die Gelegenheit zu einer längeren Belehrung bestanden, so will Paulus damit sagen. Danach, so hatten wir auch noch gelesen, war Paulus in Syrien und Zilizien. Letzteres liegt im Südosten der heutigen Türkei. Er war also weit entfernt von Jerusalem und blieb den Judenchristen in Judäa persönlich unbekannt. Sie hörten nur von ihm und waren Gott dankbar für die Wende in seinem Leben. Nachdem Paulus zunächst, das heißt vor allem im ersten Kapitel des Galaterbriefes, die Unabhängigkeit seines Apostelamtes begründet hat, geht er nun allmählich ab Galater 2 auf die inhaltliche Seite des Konfliktes mit seinen Gegnern in Galatien ein. Die Auseinandersetzung über das Gesetz und dessen heilsgeschichtliche Rolle. Wichtigstes Argument ist zunächst der Beschluss des Apostelkonventes, also die Einigung des Paulus mit den Jerusalemer Autoritäten über die gesetzesfreie Heidenmission. So kommt Paulus nun etwas ausführlicher auf dieses Ereignis zu sprechen, also die Zusammenkunft mit den führenden Autoritäten des Judenchristentums, namentlich mit Petrus, Jakobus und Johannes in Jerusalem. Hören wir zunächst die Darstellung des Konventverlaufs nach Paulus. Galater 2, 1-10. 14 Jahre später, also beginnt Paulus, gerechnet ist die Zeit von dem kurzen Jerusalem-Aufenthalt bei Petrus, nicht 2 Jahre nach seiner Berufung, also 14 Jahre nach diesem ersten Jerusalem-Besuch, nach seiner Berufung, ging ich wieder nach Jerusalem hinauf, zusammen mit Barnabas. Ich nahm auch Titus mit. Ich ging hinauf aufgrund einer Offenbarung, legte der Gemeinde und im Besonderen den Angesehenen das Evangelium vor, das ich unter den Heiden verkündige. Ich wollte sicher sein, dass ich nicht vergeblich laufe oder gelaufen bin. Doch nicht einmal mein Begleiter Titus, der Grieche ist, wurde gezwungen, sich beschneiden zu lassen. Denn was die falschen Brüder betrifft, jene Eindringlinge, die sich eingeschlichen hatten, um die Freiheit, die wir in Christus Jesus haben, argwöhnisch zu beobachten und uns zu Sklaven zu machen, so haben wir uns keinen Augenblick unterworfen. Wir haben ihnen nicht nachgegeben, damit euch die Wahrheit des Evangeliums erhalten bleibe. Aber auch von denen, die Ansehen genießen, was sie früher waren, kümmert mich nicht, Gott schaut nicht auf die Person, auch von den Angesehenen wurde mir nichts auferlegt. Im Gegenteil, sie sahen, dass mir das Evangelium für die Unbeschnittenen anvertraut ist, wie dem Petrus für die Beschnittenen. Denn Gott, der Petrus die Kraft zum Aposteldienst unter den Beschnittenen gegeben hat, gab sie mir zum Dienst unter den Heiden. Und sie erkannten die Gnade, die mir verliehen ist. Deshalb gaben Jakobus, Kephas ist Petrus, ist die aramäische Namensform, also Jakobus, Petrus und Johannes, die als die Säulen Ansehen genießen, mir und Barnabas die Hand zum Zeichen der Gemeinschaft. Wir sollten zu den Heiden gehen, sie zu den Beschnittenen. Nur sollten wir an ihre Armen denken. Und das zu tun, habe ich mich eifrig bemüht. Soweit also dieser Bericht von dieser wichtigen, bedeutenden, für die Mission der Kirche ganz zentralen Zusammenkunft der Apostel. Schauen wir uns zunächst die Personen an, die nach diesem Bericht auf dem Konvent die entscheidende Rolle gespielt haben. Man kann drei Gruppen unterscheiden. Paulus bildet zusammen mit Barnabas und Titus die erste Gruppe. Von Barnabas erzählt auch die Apostelgeschichte. In ihr erfahren wir, dass Barnabas aus Zypern stammt und dass er zunächst der Jerusalemer Christengemeinde angehört, bevor er dann außerhalb Judäas vom syrischen Antiochien aus missionarisch tätig wird. Eine Zeit lang missionierten Barnabas und Paulus gemeinsam. Paulus war sich also mit Barnabas einig, auch in theologischen Fragen. Und deshalb ist er wahrscheinlich mit Barnabas auch zu diesem Konvent gegangen. Über Titus wissen wir nicht sehr viel. Hier erfahren wir, dass er im Unterschied zu Paulus und Barnabas kein Juden, sondern ein Heidenchrist ist. Paulus nimmt ihn offenbar mit, um zu testen, ob der unbeschnittene Heidenchrist in der Jerusalemer Gemeinde anerkannt wird. Dies ist offenbar der Fall. Niemand verlangt, ihn beschneiden zu lassen. Titus wird so zum lebendigen Beweis für die Anerkennung des gesetzesfreien Evangeliums seitens der Jerusalemer Autoritäten. In der Apostelgeschichte wird Titus nicht erwähnt. Er taucht aber dann in den Paulusbriefen noch mehrmals auf, im zweiten Korintherbrief, im zweiten und siebten Kapitel. Da ist davon die Rede, dass Paulus den Titus nach Korinth schickt, um in dieser sehr unruhigen Gemeinde nach dem Rechten zu sehen. Titus kam mit guten Nachrichten zurück, was Paulus sehr erfreut. Also Titus ist ein gutes Beispiel dafür, dass Paulus nicht nur durch persönliche Besuche und Briefe, sondern auch durch das Senden von Mitarbeitern Kontakt zu seinen Gemeinden gehalten hat und durch solche Mitarbeiter auch Gemeinden geführt hat aus der Ferne. Titus begegnet des Weiteren im Zusammenhang mit der Kollekte, die Paulus in seinen heidenchristlichen Gemeinden für die Jerusalemer Gemeinde durchgeführt hat. Titus hilft mit, die Spenden einzusammeln und er gehört wohl auch zu der Delegation, die mit Paulus zusammen die Spenden schließlich nach Jerusalem bringt. Titus ist also ein Helfer des Paulus oder wie Paulus selbst in 2 Korinther 8, 23 sagt, mein Gefährte und Mitarbeiter. Hier auf dem Konvent in Jerusalem repräsentiert er das Heidenchristentum. Dann gibt es eine zweite Gruppe bei dieser Zusammenkunft in Jerusalem. Das sind die Jerusalemer Autoritäten oder wie Paulus sagt, die, die als die Säulen Ansehen genießen. Zu dieser Gruppe gehören Petrus, Jakobus und Johannes. Ihnen geben Paulus und Barnabas am Ende des Konventes die Hand als Zeichen der Gemeinschaft und Einheit. Diese drei, Petrus, Jakobus und Johannes, repräsentieren das Judenchristentum in Jerusalem. Petrus ist die führende urchristliche Autorität. Dies hängt mit seiner herausragenden Rolle im Jüngerkreis Jesu zusammen und damit, dass er der erste, zumindest der erste männliche Osterzeuge ist. Jakobus ist der Leiter der Jerusalemer aramäischsprachigen christlichen Gemeinde. Es handelt sich um den sogenannten Herrenbruder, also nicht den Zebedäus-Sohn Jakobus, den Bruder des Johannes, sondern den Herrenbruder, also einen Verwandten Jesu. Nicht Bruder kann im weiteren Sinne verstanden werden, kann also auch ein Cousin sein, ein weiterer Verwandter, muss nicht der Bruder im wörtlichen Sinne sein. Und Johannes, der Dritte im Bunde, ist schließlich der Zebedäus-Sohn Johannes, einer aus dem Kreis der Zwölf, dem Kreis der Zwölf, dem der Herrenbruder Jakobus ja nicht angehörte. Johannes spielt offenbar neben Petrus und Jakobus eine führende Rolle in Jerusalem, zu der Zeit, als Paulus sich dort jetzt aufhält. Diese zweite Gruppe einigt sich am Ende mit Paulus und Barnabas auf einen gemeinsamen Beschluss, der die gesetzesfreie Heidenmission des Paulus bestätigt. Und dann gibt es aber noch eine dritte Gruppe, die man leicht übersehen kann. Paulus nennt sie polemisch falsche Brüder und auch Eindringlinge, die sich eingeschlichen hatten, um die Freiheit, die wir in Christus Jesus haben, argwöhnisch zu beobachten und uns zu Sklaven zu machen. Diese Gruppe hat sich offenbar der Einigung der beiden anderen Gruppen auf dem Konvent nicht angeschlossen. Es handelt sich um strenge Judenchristen, die auch von den Heiden weiterhin die Beschneidung verlangen. Sie erkennen das Heidenchristentum des Paulus nicht wirklich an. Sie verlangen, dass die Heiden zunächst Juden werden, das Gesetz übernehmen, bevor sie in die christliche Gemeinde aufgenommen werden können. Man kann also diese Gruppe vergleichen mit den Wandermissionaren, die in die galatischen Gemeinden eingedrungen sind. In Jerusalem hat Paulus sich ihnen nicht unterworfen, wie er ausdrücklich sagt. Und von dieser Gruppe, die sich dem Beschluss dann nicht angeschlossen hat, sind immer wieder Aktivitäten gegen die paulinische Heidenmission wohl ausgegangen. Nicht? Paulus hat immer wieder mit solchen strengen Judenchristen zu tun, die in seine Gemeinden eindringen, in Galatien, in Korinth und anderswo. Das entscheidende Argument im Rahmen des Galaterbriefes besteht nun darin, dass Paulus auf dem Apostelkonvent von den führenden Vertretern der christlichen Gemeinde in Jerusalem als Heidenapostel anerkannt wurde. Paulus war von den Aposteln unabhängig, er ist auf die Zustimmung der Apostel eigentlich nicht angewiesen. Er ist ja direkt von Christus berufen. Aber er ging dennoch nach Jerusalem, weil er in Einheit mit der ganzen Kirche handeln wollte. Er persönlich braucht die Bestätigung nicht, aber sie ist ihm jetzt im Galaterbrief ein wichtiges Argument. Dieser Konventsbeschluss bestätigt noch einmal die persönliche Berufung des Paulus. Eine objektive Bestätigung. Die Berufung durch Christus ist ja ein subjektives, persönliches Ereignis des Paulus. Das kann er ja nicht beweisen, dass er von Christus berufen wurde. Aber dieser Konventsbeschluss, diese Einheit mit den anderen Aposteln zeigt, dass Paulus akzeptiert wurde als Heidenapostel und dass er eben auch anerkannt worden ist. Daran liegt Paulus. Er will in Einheit mit der übrigen Kirche wirken. Er will nicht nur für sich Gemeinden gründen oder eine eigene Kirche oder so etwas Bürger gründen. Paulus ist unabhängig von den anderen Aposteln, aber er steht nicht in Konflikt mit ihnen. Er handelt in Einheit mit ihnen. Gut, machen wir hier eine kleine Pause, hören wir etwas Musik, bevor ich dann noch auf einige Einzelheiten des Konventsberichtes kurz eingehe.
Liebe Zuhörer von Radio Horeb und Radio Maria Südtirol, Sie haben eingeschaltet bei unserer Credo-Sendung. Heute Abend geht es bei uns um den Brief des Apostels Paulus an die Galater. Unser Fachmann, Professor Dr. Lothar Wehr, Professor für Neutestamentliche Wissenschaft an der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt, erklärt uns heute in dieser dritten Folge zum Brief des Apostels Paulus an die Galater, das Apostelkonzil zunächst einmal, den Apostel Paulus, der von seiner Offenbarung her ganz unabhängig von den anderen Aposteln ist, der hat sie direkt von Christus empfangen, der aber dennoch die Apostel sehen will und kennenlernen will, um in Einheit mit der Kirche zu agieren. Herr Professor, wir freuen uns jetzt auf den nächsten Teil Ihres Vortrags.
Ja. Der Bericht des Apostels Paulus vom Konvent in Jerusalem in Galater 2, 1 bis 10 enthält noch einige Details, auf die ich kurz hinweisen will. Gleich am Anfang stellt Paulus klar, dass er nicht aufgrund menschlichen Zwangs oder menschlichen Drängens nach Jerusalem geht. Er wird nicht von Menschen dorthin gesandt. Er geht aufgrund einer Offenbarung, wie er ausdrücklich betont. Was damit genau gemeint ist, ist nicht sicher zu sagen. Jedenfalls denkt Paulus an einen göttlichen Wink. Gott hat ihm auf irgendeine Weise offenbart, also gezeigt, dass er nach Jerusalem gehen soll. Es kann ein Prophet in einer Gemeinde sein oder eine Eingebung, die Paulus persönlich erhalten hat. Paulus ist nicht von Menschen gedrängt worden, seine Verkündigung in Jerusalem bestätigen zu lassen. Es war Gottes Wille, dass er zu dieser offiziellen Einigung auf dem Konvent kam. Auffällig ist des Weiteren die zweimalige Gegenüberstellung Paulus und Petrus in diesem Bericht des Apostels von dem Konvent. In beiden Fällen geht es um eine Aufteilung des Missionsgebietes. Petrus soll zu den Beschnittenen gehen, betreibt also Mission unter den Juden, während Paulus zu den Unbeschnittenen, also zu den Heiden, geht. Interessant ist die Formulierung, dass dem Petrus das Evangelium der Juden, dem Paulus dasjenige der Heiden anvertraut worden ist, von Gott her. Das klingt so, als ob es unterschiedliche Evangelien gegeben habe. Obwohl Paulus doch am Anfang des Briefes polemisch gerufen hat, es gibt nur ein Evangelium und wer ein anderes verkündet, sei verflucht. Wahrscheinlich ist nicht gemeint, dass Petrus und Paulus eine völlig unterschiedliche Verkündigung praktizierten, das ist sicherlich nicht gemeint, aber es deuten sich doch leichte Akzentverschiebungen an. Juden- und Heidenmission werden sich unterschieden haben. Bei der Judenmission spielten bestimmte Gesetzesvorschriften sicher noch eine Rolle. Judenchristen dürften auch noch den Sabbat beachtet haben, Speisevorschriften eingehalten haben und vielleicht sogar noch die Beschneidung praktiziert haben. Paulus hat dies geduldet, solange die Heidenchristen davon unberührt sind, solange klar ist, dass das Heil allein von Christus kommt und nicht von Menschen verdient werden kann durch Gesetzesbeachtung und solange die Einheit der Kirche nicht von der Gesetzesbeachtung abhängig gemacht wird. Beim sogenannten antiochenischen Konflikt, von dem Paulus direkt im Anschluss an diesen Konvent berichtet, in Galater 2, 11 bis 14. Bei diesem antiochenischen Konflikt, da haben diese Differenzen in Bezug auf das Gesetz zu einem schweren Streit geführt zwischen Paulus und Petrus. Ich will den Text hier nicht mehr behandeln, sondern noch auf einen anderen Abschnitt aus dem Galaterbrief eingehen. Aber Sie können diesen Abschnitt einmal für sich lesen. Sie werden sehen, dass Jakobus und Petrus doch letztlich in der Gesetzesfrage nicht so entschieden agiert haben wie Paulus. Petrus und Jakobus waren Judenchristen gegenüber wohl kompromissbereiter als Paulus, ohne dass sie die gesetzesfreie Heidenmission und den Glauben an die Erlösung durch Christus in Frage gestellt hätten. Mit der Einigung auf dem Konvent waren noch nicht alle Einzelheiten in der Gesetzesfrage entschieden. Insbesondere konnte es in Gemeinden, die sich aus Juden und Heidenchristen zusammensetzten, zu Spannungen kommen. Und zwar dann, wie das genau in Antiochien geschehen ist, wenn Judenchristen die Heidenchristen auf bestimmte Gesetzesvorschriften verpflichten wollten, um mit ihnen gemeinsam Eucharistie feiern zu können. Das gemeinsame Mahl hat im Judentum ja immer eine religiöse Bedeutung. Und man pflegt nur Mahlgemeinschaft mit Menschen, die rein sind, kultisch rein sind. Und das haben hier offenbar Judenchristen auch auf die christliche Gemeinde übertragen wollen und verlangt, dass die Heidenchristen auch jüdische Reinheit praktizieren, sich also bestimmte Speisen enthalten, bestimmte Regelungen einhalten. Und dadurch kam es zum Konflikt. Dies ist das Problem in Antiochien gewesen. Und Petrus hat wohl um der Einheit der Gemeinde willen von Heidenchristen die Beachtung von gesetzlichen Minimalforderungen verlangt. Und Paulus war zu diesem Kompromiss nicht bereit. Und da ist es zum Konflikt gekommen in dieser Gesetzesfrage, weil da ein ungelöstes Problem auf dem Konvent geblieben ist. Wie geht man in gemischten Gemeinden vor, wenn die einen sich noch ans Gesetz halten, die anderen nicht. Für Paulus kann es nicht sein, dass über das Gesetz die Einheit der Kirche wiederhergestellt wird. Aber das war eben der Konflikt. Petrus war da etwas anderer Meinung. Also man sieht hier bei diesem sich bald anschließenden Konflikt in der antiochenischen Gemeinde, dass der Konventsbeschluss doch Grenzen hatte. Hier offenbaren sich solche Grenzen dieses Beschlusses. Man hat nicht alle Fragen behandelt, die sich als Konsequenz ergeben konnten. Allerdings hat man auf dem Konvent das Problem einer Spaltung zwischen Juden und Heidenchristen schon gesehen. Und deshalb hat man Paulus gebeten, dass seine heidenchristlichen Gemeinden eine Kollekte abhalten zugunsten der Armen in Jerusalem. Diese Kollekte erwähnt Paulus ja ganz am Ende seines Konventberichtes. Und in diese Kollekte hat Paulus sehr viel Kraft investiert, weil ihm auch an der Einheit der Kirche gelegen war. Leider kam am Ende bei der Übergabe der Kollekte in Jerusalem, kam es dann zur Verhaftung des Paulus. Vielleicht ist diese sogar durch die Kollekte verursacht. Die näheren Umstände sind leider nicht mehr zu erhellen. Auf Dauer jedenfalls ist die Kirche eine rein heidenchristliche Kirche geworden. Das Judentum hat sich dem Glauben an Christus zum weitaus größten Teil verschlossen. Dies war nicht die Absicht des Konventes. Nicht? Man wollte eine einheitliche Kirche aus Juden und Heiden, die gemeinsam an Christus glauben. Insgesamt kann man aber sagen, dass der Apostelkonvent für die Mission der Kirche von grundlegender Bedeutung war. Man kann die Wirkung des Konventes nicht überschätzen. Die Einigung auf die gesetzesfreie Heidenmission hat zwar im Laufe der darauffolgenden Jahrzehnte leider zur Trennung vom Judentum geführt, aber sie hat auch der weltweiten erfolgreichen christlichen Mission den Weg geebnet. Die Geschichte des Christentums wäre anders verlaufen, wenn es diese Entscheidung nicht gegeben hätte. Ja, wahrscheinlich wäre das Christentum eine kleine jüdische Sekte geblieben und vielleicht heute ganz verschwunden. Also dieser Beschluss, dass Heiden, die in die Kirche aufgenommen werden, nicht auf das Gesetz verpflichtet werden, hat der Mission den Weg geebnet. Das hat dem Christentum, den Erfolg des Christentums entscheidend vorgeprägt. Gut, nach der folgenden Musik möchte ich dann gerne noch auf einen letzten Text aus dem Galaterbrief eingehen, aus dem 4. Kapitel, aber machen wir zunächst eine Musikpause.
Ist Radio Horeb und Radio Maria Südtirol mit der Credo-Sendung. Liebe Zuhörer, heute Abend geht es bei uns um den Brief an die Galater. Es ist bereits die dritte Sendung zu diesem Thema und wir hören nun den letzten Teil von Professor Dr. Lothar Wehr zu diesem Thema.
Ich möchte also jetzt zum Schluss noch kurz einen Abschnitt aus dem 4. Kapitel des Galaterbriefes behandeln. Hier interpretiert Paulus nämlich einen Text aus dem jüdischen Gesetz, nicht der Tora, und zwar genauer aus dem Buch Genesis. Und er zeigt, wie man jetzt aus christlicher Perspektive das Gesetz verstehen soll. Paulus interpretiert hier eine Erzählung aus dem Buch Genesis auf die Kirche hin. Dies ist ein schönes Beispiel dafür, dass das Gesetz, also insbesondere die 5 Bücher Mose, für Paulus sehr wohl auch weiterhin Gültigkeit hat, aber eben nicht als Heilsweg, sondern als Zeugnis für Christus und die Kirche. Also insofern kann man nicht sagen, dass für Paulus das Gesetz überholt ist. Das Gesetz ist überholt, wenn man glaubt, mit Beachtung des Gesetzes sich das Heil erwerben zu können. Aber es ist nicht überholt als Heilige Schrift, die auf Christus und die Kirche verweist. So liest also der Christ das Alte Testament aus einer anderen Perspektive, mit einem anderen Vorverständnis, als es der Jude tun würde. Hören wir zunächst den Abschnitt, um den es jetzt gehen soll. Es handelt sich um Galater 4, 21 bis 31. Ihr, die ihr euch dem Gesetz unterstellen wollt, habt ihr denn nicht gehört, was im Gesetz steht? In der Schrift wird gesagt, dass Abraham 2 Söhne hatte. Einen von der Sklavin, den anderen von der Freien. Der Sohn der Sklavin wurde auf natürliche Weise gezeugt, der Sohn der Freien aufgrund der Verheißung. Darin liegt ein tieferer Sinn. Diese Frauen bedeuten die beiden Testamente. Das eine Testament stammt vom Berg Sinai und bringt Sklaven zur Welt, das ist Hagar. Denn Hagar ist Bezeichnung für den Berg Sinai in Arabien. Und ihr entspricht das gegenwärtige Jerusalem, das mit seinen Kindern in der Knechtschaft lebt. Das himmlische Jerusalem aber ist frei, und dieses Jerusalem ist unsere Mutter. Denn es steht in der Schrift, freu dich, du Unfruchtbare, die nie geboren hat, brich in Jubel aus und jauchze, die du nie in Wehen lagst. Denn viele Kinder hat die Einsame mehr als die Vermählte. Ihr aber, Brüder, seid Kinder der Verheißung wie Isaak. Doch wie damals der Sohn, der auf natürliche Weise gezeugt war, den verfolgt, der Kraft des Geistes gezeugt war, so geschieht es auch jetzt. In der Schrift aber heißt es, verstoß die Sklavin und ihren Sohn, denn nicht der Sohn der Sklavin soll Erbe sein, sondern der Sohn der Freien. Daraus folgt also, meine Brüder, dass wir nicht Kinder der Sklavin sind, sondern Kinder der Freien. Dies ist wieder ein polemischer Abschnitt, in dem Paulus nicht nur gegen christliche Gegner polemisiert, diese judenchristlichen Wandermissionare, sondern wohl doch auch gegen das Judentum seiner Zeit. Paulus vergleicht die beiden Söhne Abrahams miteinander. Ismael hat Abraham mit Hagar, der Sklavin, gezeugt. Isaak dagegen ist nicht auf natürliche Weise zur Welt gekommen. Er wurde Abraham von Gott geschenkt aufgrund einer Verheißung Gottes. Isaak wurde von Sarah, der Frau Abrahams, geboren, als beide schon in hohem Alter waren und mit einem Kind nicht mehr zu rechnen war. Paulus sieht darin einen tieferen Sinn. Hagar steht für die Sklaverei des Gesetzes, für den Bund am Sinai, der zur Knechtschaft des Gesetzes, zur Sünde und letztlich zum Tode führt. Dies sieht Paulus fortleben im gegenwärtigen Jerusalem oder wie er sagt, im gegenwärtigen Judentum, und er sagt dazu im gegenwärtigen Jerusalem, nicht? Aber er meint wahrscheinlich das gegenwärtige Judentum damit. Sarah dagegen ist die Freie. Ihr Sohn Isaak verdankt sich göttlichem Eingreifen. Er steht für das himmlische Jerusalem, das unsere Mutter ist, wie Paulus sagt. Damit meint er dann wohl die Kirche, die vom Geist und nicht vom Fleisch bestimmt ist. Im Judentum ist das obere Jerusalem das Idealbild des irdischen Jerusalem. Es ist die Stadt, in die man nach dem Gericht am Ende der Zeit hineingeht, nicht das himmlische Jerusalem, in das man gelangt, wenn man Gott durch die Treue zum Gesetz gedient hat. Dieses obere Jerusalem entreißt Paulus hier den Juden und sagt zugleich, dass es nicht künftig kommt, sondern dass es schon verwirklicht ist in der Kirche. Die Kirche ist die Gemeinschaft derjenigen, die vom Geist Gottes bestimmt sind und die deswegen wirklich frei sind, frei vom Gesetz und frei zum Tun des Guten und Nützlichen. In den Kapiteln 5 und 6 wird Paulus verschiedene Mahnungen formulieren, die sich aus der Geistbestimmtheit des Christen ergeben. Man soll in der Gemeinde die Liebe walten lassen, den Sünder durch Sanftmut auf den rechten Weg zurückführen, aufeinander Rücksicht nehmen und vieles mehr. Diese Abfolge ist typisch für Paulus. In seinen Briefen bestimmt er immer wieder zunächst das Sein des Christen. Er sagt, was den Christen von anderen Menschen unterscheidet, was sich durch die Taufe geändert hat. Nicht der Christ ist vom Geist Gottes erfüllt und deshalb frei, das Gute zu verwirklichen. Das neue Sein des Christen soll also auch sein Verhalten bestimmen. Deshalb klärt Paulus immer zunächst über das Sein auf, darüber, was dem Christen von Gott geschenkt wurde, was ihn verwandelt und bestimmt. Und daraus zieht er dann Schlüsse für das ethische Verhalten. Man spricht da vom Indikativ und Imperativ bei Paulus. Der Imperativ ergibt sich aus dem Indikativ, also aus dem Sein ergibt sich dann die Forderung, also das ethische Verhalten, die ethische Verpflichtung. Das neue Sein in Christus verlangt ein neues Handeln. Diese Struktur der Argumentation finden wir auch in anderen Briefen des Apostels, oft auch in kleinen Einheiten seiner Briefe, wenn er ein bestimmtes Problem behandelt. Und dies hat, diese theologische Erkenntnis, hat bis heute Gültigkeit. Der Anspruch der Kirche an die Gläubigen wird oft heutzutage von Außenstehenden nicht verstanden, dass die Kirche konsequent die Abtreibung ablehnt, an der Unauflöslichkeit der Ehe festhält, dass die christliche Ethik fordert, ihr nachzugeben als Unrecht zu tun, dass man auch den Feind lieben soll. Also die Ansprüche Jesu an die Jünger und die Ansprüche der Kirche an die Gläubigen sind hoch. Und das ist für viele unverständlich. Aber dieser ethische Anspruch kann eben letztlich nur im Glauben begriffen werden. Wer sich von Gott angenommen und erfüllt weiß, wer sich bewusst ist, was ihm von Gott alles in seinem Leben geschenkt wurde, der kann dann allein schon aus Dankbarkeit große Liebe und Opferbereitschaft zeigen. So können uns die Paulusbriefe auch dahin führen, dass wir deutlicher erkennen, was unser Sein als Christen ausmacht. Dass der Geist Gottes, der Geist der Freiheit, wie Paulus hier im Galaterbrief sagt, in uns wirkt. Das ist eine großartige Aussage über den Menschen, die Paulus hier trifft. Der Geist der Freiheit ist im Christen. Und das ermöglicht ein ethisch gutes und hochstehendes Handeln. Das widerspricht oft unserer Erfahrung, die wir machen. Der Mensch erfährt sich in dieser Welt doch oft eher als Sklave, als ohnmächtig, bedroht von Krankheit, Entlassung, Trennung, Tod. Aber als Christen wissen wir, und Paulus macht uns dies gerade im Galaterbrief, hier im 4. Kapitel vor allem, neu bewusst, dass wir von Gott her Freiheit geschenkt bekommen haben, dass wir den Geist besitzen, der uns durch das Leben begleitet, der uns auch aus Niedergeschlagenheit und Mutlosigkeit erlöst und der uns hilft, unser Leben zu einem wirklich gelungenen werden zu lassen. Mit diesen Aussagen über das neue Sein des Menschen, des getauften Christen, möchte ich diese Vortragsreihe beschließen. Wir sind damit am Ende dieser dreiteiligen Reihe zum Galaterbrief angekommen. Ich hoffe, dass ich Ihnen diese paulinische Schrift, die manchmal wirklich schwer zu lesen und schwer zu begreifen ist, etwas näher bringen konnte, sodass Ihnen dieser Brief künftig nicht mehr so fremd ist, wenn er im Gottesdienst vorgelesen wird.
Ist Radio Horeb und Radio Maria Südtirol, liebe Zuhörer, mit der Credo-Sendung. Heute Abend ging es im dritten und letzten Teil einer Reihe um den Brief des Apostels Paulus an die Galater. Unser Referent ist Professor Dr. Lothar Wehr. Herr Professor Wehr, herzlichen Dank für diesen Vortrag. Sie haben im ersten Teil, bevor Sie dann zum Schluss auf die Präsenz, die Gegenwart des Heiligen Geistes in den Christen, in der Gemeinde zu sprechen gekommen sind, ja das Apostelkonzil näher betrachtet. Und Sie haben da ganz zentral herausgestellt, dass also Paulus nicht möchte, dass das Judentum sozusagen die Oberhand gewinnt und hier irgendwie noch Einfluss üben kann auf den in Christus in der Taufe befreiten Menschen, dieses Kind Gottes. Und er ist da zum Beispiel auch dagegen, dass sich Menschen da beschneiden lassen und so weiter. Das sei nicht mehr notwendig. Jetzt gibt's aber doch in der Apostelgeschichte die Stelle, wo es heißt, es geht hier um den Jünger Timotheus. Und da hieß es, Paulus wollte ihn als Begleiter mitnehmen und ließ ihn mit Rücksicht auf die Juden, die in jenen Gegenden wohnten, beschneiden. Denn alle wussten, dass sein Vater ein Grieche war. Jetzt tritt Paulus dem Petrus, wie es im Galaterbrief beschrieben ist, entschieden entgegen, weil Petrus in den Augen des Paulus hier heuchelt. Wir haben die Stelle nicht ganz genau betrachtet, aber Paulus wendet sich hier gegen Petrus. Ist das nicht auch eine Unregelmäßigkeit in der Lehre und im Verhalten des Paulus, dass er hier den Timotheus beschneiden lässt?
Ja, da muss man etwas ausholen. Also die Apostelgeschichte hat natürlich ihre eigene Theologie. Der Lukas hat seine eigene Theologie. Man kann bei Lukas beobachten, dass er Paulus insgesamt, wie auch alle Apostel, die er erwähnt, gesetzesfreundlicher darstellt, als sie wahrscheinlich gewesen sind. Und zwar hat Lukas die Absicht, die Kontinuität der Kirche zum Judentum darzustellen, also zu zeigen, dass die Kirche die Vollendung des Judentums ist, die Kirche aus dem Judentum hervorgegangen ist. Und da will er eben keine scharfen Trennungen haben am Anfang der Kirche, sondern er will einen allmählichen Übergang. Und deshalb spricht er öfter auch gerade von der, betont von der Gesetzestreue des Apostels Paulus. Deshalb muss man da skeptisch immer sein, wenn man entsprechende Stellen bei Lukas liest. Und so ist es umstritten in der Exegese zumindest. Und ich persönlich glaube, dass es nicht so gewesen ist, dass Paulus den Timotheus hat beschneiden lassen. Nicht? Da passt Lukas die Darstellung seiner Absicht an. Also da muss er mit den historischen Fakten bei Lukas etwas kritisch umgehen. Denn Paulus, gerade wenn man den Galaterbrief liest oder wenn man den Römerbrief liest, also echte Schriften, die von Paulus stammen, dann sind die Aussagen des Paulus zum Gesetz da so klar und so eindeutig, gerade was das Heidenchristentum angeht, dass es nicht sein kann, dass er den Timotheus hat beschneiden lassen. Andererseits muss man auch sagen, wenn es da heißt, Paulus ließ ihn beschneiden mit Rücksicht auf die Juden, die in jener Gegend wohnten, ist da schon etwas, insofern etwas dran, als Paulus tatsächlich, wenn er mit Juden zu tun hatte, wenn er Juden für den Glauben gewinnen wollte, was er ja nur ausnahmsweise getan hat, er hat vor allem Heiden missionieren wollen, aber wenn er mit Juden zu tun hatte, dann hat er sich jüdischen Lebensgewohnheiten angepasst. Er sagte in 1. Korinther 9, ich bin den Juden ein Jude und den Heiden ein Heide geworden. Also er hat, um Juden zu gewinnen, sich jüdischen Regeln wieder angepasst, um keinen Anstoß zu erregen. Und insofern ist es schon möglich, dass Paulus hin und wieder mal selber wieder Gesetzesfrömmigkeit praktiziert hat, aber dass er den Timotheus hat beschneiden lassen, scheint mir unwahrscheinlich.
Sie hatten zum Schluss Ihre Ausführungen zum Apostelkonzil noch erwähnt, dass es ja letztlich eigentlich durch diese weitreichende Entscheidung mehr zugunsten des Heidenchristentums zu unserer heutigen Situation der Kirche gekommen ist, das heißt zu der ganzen Mission der Kirche durch die 2000 Jahre hindurch. Kann man jetzt im Rückblick aufgrund der Stellen, die wir in der Heiligen Schrift und hier im Galaterbrief lesen, kann man da sagen, dass Paulus mit seinen Forderungen eine Spur zu stark war, dass es, wenn der Beschluss ein bisschen anders gefasst worden wäre, hier zu einer gleichmäßigeren Entwicklung und auch Durchsetzung des Judentums durch das Christentum hätte kommen können?
Ja, die Gefahr war eben, die Paulus ganz scharf gesehen hat und die auch objektiv tatsächlich bestand, die Gefahr war, dass eine falsche Frömmigkeitshaltung sich wieder herausbildet. Nicht, dass diese Gnadentheologie nicht so klar erkannt wird, dass die Erlösung durch Christus relativiert wird und dass man wieder zurückfällt, seine ganze Hoffnung auf das Gesetz zu stützen, auf die Beachtung der Tora. Das wollte Paulus gerade nicht, weil das grundlegend ist für den christlichen Glauben, dass unsere Erlösung eben im Kreuz liegt und in Christus. Nicht? Und deshalb war es schon wichtig, dass Paulus da diese klare Position vertreten hat, nicht? Um der Reinheit des und der Wahrheit des Evangeliums willen, wie er selber ja auch sagt. Die Gefahr wäre gewesen, dass das Christentum immer ein Teil einer Sekte des Judentums geblieben wäre, nicht? Ein Ableger des Judentums, und es hätte dann nie diese Kraft und diese Eigenständigkeit entfalten können. Nicht? Es ging ja auch auf dem Konvent schon nicht um Juden, sondern um Judenchristen. Nicht? Die Judenchristen sollten eine Einheit bilden mit den Heidenchristen. Also es sollte eine Einheit sein von Menschen, die an Christus glauben. Nicht? Und Christus ist bis heute das Problem, natürlich Stein des Anstoßes im christlich-jüdischen Dialog. Nicht? Juden können Christen als vorbildlichen Juden anerkennen, aber dass in ihm das Heil liegt, dass er Sohn Gottes ist, das können Juden nicht akzeptieren. Nicht? Das ist bis heute der Knackpunkt der Auseinandersetzung.
Ich darf nun begrüßen Frau von Solemacher aus München. Grüß Gott, Frau Solemacher.
Ja, guten Tag. Ich möchte mich herzlich bedanken für diesen wunderbaren Vortrag und möchte noch erwähnen, dass auch die Musik, die dazwischen gekommen ist, auch wunderbar war. Da möchte ich mich auch bedanken. Ich hätte nur kurz was sagen wollen. Ich bewundere den Apostel Paulus, der einen so großen Erfolg in seiner Mission hatte, und auch die anderen Apostel, die ja zum Teil weite Wege gemacht haben, in andere Länder gekommen sind. Das Christentum hat sich ja bei den Heiden viel mehr ausgebildet und viel mehr Anklang gefunden als bei den eigenen Juden, weil das war ja mit der Kreuzigung Christi und so bei den Juden auch besonders schwierig. Ich habe bewundert, dass der Paulus sich auch dem Petrus irgendwie unterstellt hat oder zumindest ihn anerkannt hat und dadurch die Einheit der Kirche eben so fabelhaft eben zusammengebracht hat. Das möchte ich sehr bewundern. Und dann wollte ich noch sagen, ja, der Heilige Geist, der beim Galaterbrief am Ende auch so herauskommt, das muss doch mit dieser Freiheit was zu tun haben, die wir als Christen haben sollen. Und da muss ich sagen, das verstehe ich nicht so, weil ich kann es nicht so begreifen, weil wo habe ich eine Freiheit? Wahrscheinlich durch den Heiligen Geist Gutes tun zu können. Ich glaube, das ist die Freiheit, die wir durch die Erlösung und durch den Heiligen Geist bekommen haben, dass wir leichter eben nach den Geboten Gottes leben können. Also das ist schwierig, da wäre ich dankbar, wenn der Herr Professor mir da ein bisschen was sagen könnte.
Vielen Dank, Frau von Solemacher, für diese Anregungen. Ja, Herr Professor.
Ja, da kann ich gleich darauf antworten. Also Freiheit ist ein ganz wichtiger Begriff bei Paulus. Vor allem besteht die Freiheit ganz richtig, wie Sie gesagt haben, darin, dass wir frei sind, Gutes zu tun. Der Geist gibt Kraft, er ermöglicht es, viel Gutes zu wirken in der Gemeinde und in der Welt. Der Geist gibt dem Paulus auch die Kraft zu seinem missionarischen Wirken, nicht zu dieser gewaltigen Leistung, die er da vollbracht hat. Und das ist das eine. Und das andere bei dem Freiheitsbegriff bei Paulus ist, dass der Christ durch die Taufe und durch die Erlösungstat Christi frei ist von der Sünde. Nicht? Die Sünde sieht Paulus, er spricht ja meist im Singular von der Sünde, sieht er Paulus als eine versklavende Macht an. Nicht? Er kann sie manchmal fast personal darstellen, also wie eine Person, die den Menschen unterdrückt und versklavt und einengt und einschränkt. Und durch die Erlösungstat wird der Mensch dieser Macht, diesem Sklavenhalter Sünde entzogen und der guten Macht Christi unterstellt, in der er dann die wirkliche Freiheit findet. Also in diesem Freiheitsbegriff ist doch immer eine Freiheit von enthalten, eine Freiheit von der Sünde und von den Dämonen, von den bösen Mächten, die das Leben bedrohen und alles vom Tod auch. Davon ist der Mensch befreit. Und es ist eine Freiheit zu etwas. Eine Freiheit, wie Sie gesagt haben, zum Gutes tun und zur Weltgestaltung.
Ja, da sieht man ja auch die Bedeutung, die Wichtigkeit vom Heiligen Geist. Ja. Und ich bin viel zu wenig offen für den Heiligen Geist, dass er mir wirken könnte. Deswegen habe ich auch so wenig Freiheit noch. Ich meine, wie Sie gesagt haben, das Freiheit zu etwas, auch die Freiheit, sich für den Glauben einzusetzen und auch die frühen Christen bewundert, wie die alle ins Martyrium gegangen sind und so. Das konnten die ja nur durch die Einwirkung des Heiligen Geistes.
Ja, das ist richtig, ja.
Ja, ja, vielen Dank, Frau von Solemacher.
Ich bedanke mich auch sehr.
Das war ein wichtiger Beitrag. Noch einen schönen Abend Ihnen nach München.
Danke, vielen Dank.
Jetzt darf ich als nächstes Herrn Kunkel aus Bad Brüggenau begrüßen. Grüß Gott, Herr Kunkel.
Grüß Gott, Radio Horeb. Ich habe eine Frage, die aus der puren Unwissenheit geboren ist. Warum hat sich Luther mit solch einer Ausführlichkeit mit dem Galaterbrief beschäftigt? Ging es dort auch um die Werkgerechtigkeit und die Befreiung des Christenmenschen? Oder was war der Grund, weswegen er also in diesem kurzen Brief eine so lange und ausführliche Ausführung gewidmet hat?
Ja, es sind vor allem, kann man sagen, zwei Gründe gewesen, warum Luther sich gerade mit dem Galaterbrief befasst hat. Weil im Galaterbrief und auch im Römerbrief die Rechtfertigungslehre des Paulus thematisiert wird, nicht? Also Rechtfertigung durch den Glauben und nicht durch das Gesetz. Und das war genau das, was Luther der Kirche seiner Zeit sagen wollte. Nicht? Er sah in dem Gesetz jetzt nicht das jüdische Gesetz, sondern den Papst und die Kirche und die Frömmigkeit der Kirche, Wallfahrten und Ablasshandel und so weiter. Und dagegen wandte er sich und er sah Paulus hier dann als einen Mitstreiter, nicht, der auch schon gegen das Gesetzliche gekämpft hat. Und dann die Auseinandersetzung, das wäre das Zweite, des Paulus mit Petrus. Nicht? Das war natürlich für Luther ein Anknüpfungspunkt. Paulus, der hier Petrus widerspricht, nicht? Das sah Luther natürlich in seinem Leben genauso verwirklicht. Nicht? Er, der den Papst kritisierte und da war die Parallele natürlich unmittelbar da. Nicht? Er konnte also diesen Galaterbrief direkt in seine Situation, in seine Auseinandersetzung mit der Kirche übertragen. Also aber er hat ist dem Galaterbrief dabei nicht gerecht geworden, muss man jetzt sagen.
Ja, es ist eine ahistorische Gleichsetzung.
Richtig, ja.
In einer Situation, in der zugegeben entarteten Entwicklung der katholischen Kirche mit einem ganz prinzipiellen Unterschied zwischen dem grundsätzlichen Glaube an die Werkgerechtigkeit und die Gerechtigkeit, die wir durch die Gnade unseres Herrn Jesus Christus erlangen können.
Ja.
Gut, damit ist meine Frage beantwortet. Vielen Dank für Ihren Vortrag, der hat mir sehr viel gegeben.
Ja, danke schön.
Wieder.
Vielen Dank Ihnen, Herr Kunkel, für den Anruf. Alles Gute. Herr Professor, wir hatten jetzt gerade durch den Beitrag von Herrn Kunkel nochmal gehört, ja, Paulus tritt Petrus entgegen. Auf der anderen Seite, er zieht nach Jerusalem hinauf. Es ist ihm gelegen an der Einheit mit Petrus. Wenn wir jetzt so zurückschauen und mal den Galaterbrief, wie Sie uns das dargelegt haben, anschauen, Paulus pocht da darauf, dass er ja wirklich seine Offenbarung von Christus bekommen hat. Dennoch in der Kirchengeschichte gibt es ja zumindest, soweit ich das weiß, keine Entwicklungen, die irgendwie darauf hingedeutet hätten, aus Paulus einen zweiten Papst zu machen. Heute würde man das Ganze ganz anders sehen. Wir würden sagen, alle in Einheit mit Petrus, mit dem Nachfolger Petri, dem Papst. Bei Paulus war das noch möglich, sich dagegen zu stellen. Wie war das möglich? Auf der einen Seite dieser Gegenpol zu Petrus, der sich doch nicht losgelöst hat, auch nicht durch seine Anhänger später.
Ja, Paulus hat bei diesem antiochenischen Konflikt, nicht, wir haben uns den Text da jetzt nicht näher angesehen, aber man kann dem Text das entnehmen, Paulus war unterlegen. Er hat sich da nicht durchsetzen können. Er sagt dann sogar an dieser Stelle in Galater 2, 11 bis 14, nicht, bei diesem kleinen Bericht über diesen antiochenischen Konflikt, da sagt er sogar, dass er sogar von Barnabas enttäuscht war, weil Barnabas sich auch auf die Seite des Petrus geschlagen habe. Also Paulus war da irgendwie isoliert, nicht? Diese Kompromisshaltung des Petrus, die war irgendwie doch überzeugender für die Anwesenden. Nur Paulus hat sie nicht überzeugt. Und insofern kann man in gewisser Weise, dass Petrus doch der Überlegene war, nicht? Und der die Zeichen der Zeit erkannte und da vielleicht dann doch die richtige Entscheidung getroffen hat in dieser Situation. Deshalb ist Petrus immer der Führende geblieben. Nicht? Er ist eben auch Apostel von Anfang an, also schon der Erste in der Jüngerschaft Jesu. Und das bleibt halt. Nicht? Dadurch bleibt seine Autorität erhalten. Und Paulus vergleicht sich ja auch mit Petrus. Nicht? Er nimmt an Petrus Maß, sogar öfter in seinen Briefen. Nicht? Weil er weiß, dass Petrus jetzt die Maßstäbe, nicht? Und die Kirche hat in gewisser Weise beide auf eine Stufe gestellt, als sie in Rom beide Gräber verehrt, nicht? Also das Paulusgrab unter St. Paul vor den Mauern, das Petrusgrab unter dem Petersdom. Und weil es das Fest inzwischen auch gibt, Peter und Paul, nicht? Beide werden am gleichen Tag verehrt. Also insofern sind am Ende letztlich in der Liturgie doch beide irgendwie gleichwertig und werden beide in gleicher Weise gedacht.
Kann man jetzt, Sie haben ja als Wissenschaftler hier den Überblick, wenn man alle Schriften des Paulus zusammensieht, diese vorherrschende Stellung des Petrus auch in einer wirklichen Anerkennung des Paulus sehen oder unterwirft sich Paulus nur, weil Petrus sozusagen ohnehin gewinnt, zum Beispiel bei diesem Konflikt, weil er sich einfach als der Stärkere durchsetzt, als der Anerkanntere? Oder sieht Paulus das auch, sollen wir sagen, theologisch von der Berufung des Petrus durch Jesus?
Ja, Paulus geht es bei dem Konflikt um die Wahrheit des Evangeliums. Nicht? Er sagt, keiner darf über das Evangelium verfügen. Und er sieht sich, obwohl er unterlegen war äußerlich, er sieht sich da als Sieger. Nicht? Er ist der Einzige, der sich für die Wahrheit, für die Reinheit des Evangeliums eingesetzt hat. Alle anderen sind dazu kompromissbereit gewesen. Nicht? So sieht er selber das. Also ihm geht es wirklich um das Evangelium selbst. Nicht? Aber der Konflikt hat nicht die Folge gehabt, dass sich jetzt Petrus und Paulus auseinandergelebt hätten. Es war eben diese Konfliktsituation. Wenn Paulus sonst von Petrus spricht, ist Petrus immer selbstverständlich anerkannt. Und man kann da keine tieferen Differenzen erkennen. Also das sollte man jetzt nicht zu sehr hochspielen, diesen Konflikt in Antiochien.
Wie ist denn das, wenn wir heutzutage auf die Kirche schauen, wenn die die in Rom Verantwortung tragen für die gesamte Weltkirche, für die Glaubenslehre und so weiter, merken, dass irgendwo sich ein gewisser Konflikt zuspitzt oder zumindest aufmerksam werden, dass da vielleicht etwas an Lehre verbreitet wird, was nicht ganz der Tradition entspricht, dann wäre eine Reaktion, die wir gewohnt sind, dass doch Rom mal so jemanden nach Rom einlädt zu einem Gespräch und mal schaut, was denn da los ist. Jetzt haben die Apostel in Jerusalem damals das eigentlich gar nicht gemacht. Die wussten, was der Paulus also dabei war zu unternehmen, aber sie haben ihn nie nach Jerusalem gerufen, sondern Paulus sagt ganz klar, ich bin auf göttlichen Antrieb und nicht, weil ich gedrängt oder gerufen wurde, nach Jerusalem gegangen. Wie soll man das verstehen? Waren die Apostel gut genug unterrichtet, dass sie das ohnehin schon anerkennen konnten? Oder haben sie da irgendwie ihre Aufsichtspflicht irgendwie, wie soll man das sagen, nicht richtig wahrgenommen?
Ja, es gab ja zwischen den Aposteln und Paulus auf dem Konvent keinen Konflikt. Nicht? Man hat sich da unterhalten und hat sich geeinigt, dass Heidenchristen eben nicht auf das Gesetz verpflichtet werden. Also da war eine große Einigung da, nicht? Da war eine Einheit da. Es gab nur offenbar diese dritte Gruppe da, diese Eindringlinge, diese Falschbrüder, wie Paulus sagt, die haben offenbar in Jerusalem und wahrscheinlich auch anderswo Ärger gemacht, nicht? Die haben protestiert und die haben für Konflikte gesorgt. Es gibt ja in der Apostelgeschichte auch einen Bericht von dem Apostelkonvent, in Apostelgeschichte 15, und da wird das auch deutlich gesagt, das waren Judenchristen aus der Gruppe der Pharisäer, heißt es da bei Lukas, die also in Antiochien und so weiter verlangt haben, dass die Heidenchristen auch beschnitten werden. Wenn ihr das Gesetz nicht beachtet, dann könnt ihr nicht gerettet werden. Also sie verbinden das Heil an die Beachtung des Gesetzes. Und diese Konflikte haben wohl dazu geführt, dass man sich dann mal ausgetauscht hat und nochmal die Position festgelegt hat in Jerusalem. Und da ist eben zwischen Paulus und den Aposteln, anderen Aposteln kein Unterschied gewesen. Nicht? Die waren alle der Meinung, die Heidenchristen werden nicht auf das Gesetz verpflichtet. Nicht? Die Erlösung geschieht nicht durch das Gesetz. Und deshalb ist da gar keine Spannung gewesen, also zwischen den Aposteln. Es waren andere, die den Ärger gemacht haben. Nicht? Also Paulus und die Jerusalemer Apostel waren sich da einig.
Mhm. Ganz herzlichen Dank, Herr Professor Wehr, für diese Sendung, für alle drei Sendungen, muss ich sagen. Ja, alles, was Sie uns da in sehr anschaulicher Weise dargestellt haben. Vielen Dank auch für die Beantwortung der Fragen. Und ja, ich wünsche Ihnen noch einen gesegneten Abend, eine gute Zeit.
Ja, danke schön. Ich wünsche Ihnen auch alles Gute, Gottes Segen und einen guten Abend dann, nicht?
Auf Wiederhören. Ja, danke sehr. Auf Wiederhören, Herr Professor.
Auf Wiederhören.
Liebe Zuhörer, auch Ihnen herzlichen Dank fürs Dabeisein, fürs Anrufen, sich beteiligen. Wenn Sie diese Sendung noch einmal hören möchten, Sie können sich gerne bei unserem CD-Dienst auch einen Mitschnitt dieser Sendung kostenlos bestellen. Unseren CD-Dienst erreichen Sie unter Telefon- bzw. Faxnummer 0700 7525 7520 und von außerhalb Deutschlands bitte die Vorwahl nicht vergessen 0049 und die 0 vor der 700 dann weglassen. Sie können eine Bestellung der CD auch über Internet aufgeben, über ein E-Mail an cd-dienst@horeb.org. Damit wünsche ich Ihnen einen gesegneten Abend.